Radio SRF.
Das Tagesgespräch.
Frau Sapsholu, Sie leben in Istanbul. Dort waren gestern Abend auch wieder Tausende auf der Straße. Wie präsent sind diese Proteste im Alltag Istanbuls?
Die Proteste sind ungefähr vor einer Woche losgegangen und noch gestern Abend waren zum Beispiel in unserem Viertel wieder einige hundert Menschen auf die Straße gegangen. Sie gehen mit Töpfen, Pfannen und Trillerpfeifen an die Uferstraße am Bosporus und skandieren Sprüche. Auf dem zentralen Taksimplatz in Istanbul, in dem Park, ja, worum es ging, sind einige tausend Menschen sogar und sie haben dort übernachtet.
Und wie präsent ist die Polizei umgekehrt?
Die Polizei ist auch sehr präsent. In Ankara, vor allem in der Hauptstadt, ist es gestern Abend zu heftigen Zusammenstößen gekommen. Wobei die Polizei hat natürlich die Überhand. Sie kommt mit Wasserwerfern und schmeißt, sage ich mal jetzt salopp, mit sehr viel Gas um sich, Tränengas. Sie hat auf dem Kuhdamm sozusagen Ankaras in der Tunnel-Hilmi Caddesi, wo auch Nobelgeschäfte sind und viele Cafés, Restaurants, einige tausend Menschen tatsächlich mit Wasserwerfern und Tränengas zurückgedrängt. In anderen Städten in der Türkei ist es auch zu ähnlichen Szenen gekommen.
Es gibt ja ein Bild, das diese Unruhen zusammenfasst. Es ist das Bild der Frau im roten Kleid. Rundum sie stehen Polizisten, einer dann mit einer Gasmaske und Pfefferspray, den er auch gegen die Frau sprayt. Dieses Symbolbild, fasst das auch für Sie die aktuelle Situation, die Proteste zusammen?
Absolut fasst dieses Bild eigentlich alles zusammen. Also die Protestler, wer geht auf die Straße? Oder wir gucken erstmal, wie hat überhaupt alles begonnen? Es war ungefähr vor einer Woche, da saß ich abends noch spät, habe gearbeitet und dachte, ich gucke nochmal nach, was so in den sozialen Medien los ist, in Twitter. Und da habe ich eine Message gesehen, sie sind gekommen, viele Ausrufezeichen, mit Bulldozern und wir versuchen sie aufzuhalten, brauchen Verstärkung. Ich habe nachgeguckt, es ging um den Park am Taksimplatz, den Gezi-Park. Und es war quasi Mitternacht, total dunkel. Und ein Handybild zeigte schemenhaft einen Bulldozer und Bäume und eine Handvoll Menschen, vielleicht 8 bis 10 Menschen, die sich vor diesen Bulldozer geworfen hatten. Und im Nu hat Twitter, mein Twitter-Bildschirm, ungefähr 100 Messages gezeigt über dieses Thema. Das wurde retweetet ohne Ende. Und dann, ich habe gedacht, na gut, also sie sind gekommen, sie wollen den Park zerstören und das kann man nicht verhindern. Das werden sie also durchziehen. Es ging seit Wochen um diesen Park, dass er erhalten werden sollte. Und die Regierung will dort eine osmanische Kaserne nachbauen, in eine Shopping-Mall und teure Residenzen umwandeln. Und dann hat sich an dem nächsten Morgen haben sich Tausende von Menschen plötzlich in diesem Park auch versammelt und sie haben ganz friedlich demonstriert, vor allem junge Menschen. Und wir haben auf diesen Park geschaut und gedacht, na gut, da entwickelt sich ein bisschen Widerstand.
Das kam sehr überraschend, dass dieser Widerstand, diese Aktion, das kam, höre ich jetzt heraus, auch für Sie, die in Istanbul lebt, seit Jahren, sehr überraschend.
Sehr überraschend, weil es ist ja eine übergeordnete Staatsmacht. Was kann man dagegen unternehmen? In den letzten Jahren ist die Meinungsfreiheit in der Türkei stark eingeschränkt worden. Die Pressefreiheit leidet. Es gibt Proteste von Seiten von Oppositionellen, aber die Regierung ist sehr entschlossen. Was dann aber passierte, ist Folgendes. Am nächsten Morgen, es waren überwiegend junge Leute, die dann auch ein paar Zelte mitgenommen haben. Es war eine laue Frühsommernacht in Istanbul. Am nächsten Morgen um 5 Uhr wurden sie aufgeschreckt von einer Truppe von Zivilpolizisten, die ihre Zelte zusammenstellten, in Brand steckten und sie alle verjagten. Und diese Szenen kamen auch in die sozialen Medien rein. in Form auch von Videos, die auf Handys aufgenommen sind. Die brutale Gewalt gegen die unschuldigen jungen Leute hatte natürlich eine große Symbolik. Also haben sich jetzt Abertausende in diesem Park an diesem Tag versammelt. Und dann sind auch Prominente dahin gegangen, wie zum Beispiel der Theaterspieler Okan Bayülgen, der dann mitten in der Nacht aus Goethe, aus den Leiden des jungen Werther vorlas. Hunderte von jungen Leuten saßen um ihn herum und hörten den Leiden des jungen Werther in Form seines Briefes an seine Geliebte, an seinen Freund zu. Und das war eine ungeheure Geschichte, sage ich mal, der wir wirklich ohne zu atmen zugeschaut haben. Gerade auch live in den sozialen Medien. Was passierte am nächsten Morgen? Am nächsten Morgen schliefen da jetzt Hunderte von jungen Leuten friedlich und es kam schon wieder die Polizei und diesmal massiv mit Tränengas, hat in die Zelte hinein Tränengas gesprüht, hat die Zelte wieder zusammengestellt, wieder in Brand gesteckt. Es gab Verletzte und das ist der Auslöser der Aufstände in der Türkei geworden.
Sie beschreiben das jetzt als Jugendrevolte, als Jugendprotest auch, der durch die sozialen Medien auch stark gefördert noch wurde. Wie sehr ist es in diesen letzten Tagen ein Jugendprotest geblieben? Wie sehr, er hat ja sehr schnell auch auf andere Städte in der Türkei übergegriffen, wie sehr ist es jetzt im ganzen Land zu Unruhen gekommen?
Nun, davon ist es ausgegangen und ich wollte nur beschreiben, dass eigentlich diese ersten Tage, dass sie ausschlaggebend gewesen sind, weil die junge Generation, das sind die nach 1990 Geborenen, sie allein haben diesen Mut gezeigt, da nochmal und nochmal in diesen Park zu gehen. Die Älteren hatten schon fast resigniert angesichts dieser Unfreiheiten, die leider in den letzten Jahren hier immer stärker zutage getreten sind. Auf der einen Seite haben wir einen wirtschaftlichen Aufschwung, wachsende Branchen im Tourismus, auf den anderen Sektoren, Bankensektor ist stabil, die türkische Lira ist stabil, der Immobilienmarkt boomt. Das heißt, wirtschaftlich geht es den Leuten eigentlich so gut wie noch nie. Damit aber einhergehend will die türkische Gesellschaft insgesamt mehr Freiheiten haben. Sie will auch nach diesen liberalen Freiheiten leben, die ein wichtiger Teil dieser Welt, ein führender Teil, nämlich im Westen, in Westeuropa und im Westen überhaupt lebt. Und das ist der Knackpunkt. Die Arbeiter wollen mehr gewerkschaftliche Rechte, die Frauen wollen sich dem konservativen Ton nicht beugen, die Liberalen, die zum Beispiel eben Alkohol trinken wollen und ihre Meinung offen sagen wollen, die sich kleiden wollen, wie sie wollen, sie leiden alle im Moment unter einem sehr autoritären und religiös-konservativen Ton. Und das ist der Hintergrund dieses Protestes. Die jungen Leute haben gesagt, unsere Eltern haben Angst. Sie reden den ganzen Tag über diese Themen, aber wir haben den Mut, dafür auch auf die Straße zu gehen. Und das war der Auslöser.
Sie haben jetzt eine breite Palette von Leuten erwähnt, die da jetzt auch mitmachen. Würden Sie denn sagen, das ist in der Zwischenzeit eine Bewegung geworden, so dass man sagen könnte, die Türkei ist im Aufruhr, oder würde das zu weit gehen?
Das geht nicht zu weit. Die Türkei ist tatsächlich in großem Aufruhr sogar, weil auf der anderen Seite war das so, dass der Ministerpräsident Erdogan, der ja mit seinem Kommentar über die ersten Tage dieses Protestes, er hat von Marodeuren gesprochen und von Pöbel, vom Mob, der auf die Straße geht und er würde nicht auf diesen Mob hören, dann ist er auf eine Maghreb-Reise gegangen. Er kommt heute Abend zurück. Sein Stellvertreter hat ein bisschen mildere Töne eingeschlagen und hat vom Verständnis gesprochen. Auf der anderen Seite aber zum Beispiel gestern Nacht in der östlichen Stadt Rize am östlichen Schwarzen Meer ist es zu einem Zusammenstoß zwischen den Anhängern der Regierungspartei und einer kleinen Gruppe von Protestlern gekommen. Die Regierungsanhänger waren in der Überzahl und sie haben die Protestler in einem Gebäude umzingelt. Wäre nicht die Polizei gekommen, hätte es zu einer Lynchaktion vielleicht sogar kommen können. Es gibt hier und da solche zivilen Zusammenstöße. Insofern ist es sehr gut, dass der Ministerpräsident heute Abend kommt und Herr der Lage wird, sozusagen. Und wir hoffen alle, dass er auch wirklich mildere Töne und Verständnis zeigt und sowohl diese Polizei, die sehr aggressiv vorgeht, als auch die Protestler beruhigt.
Was Ministerpräsident Erdogan machen wird, wird sehr entscheidend sein, wenn er jetzt zurückkommt heute Abend. Kann man denn im Kern sagen, es geht darum, wie westlich, wie europäisch das Land werden soll?
Ja, das kann man bedingt sagen, weil in Europa ist eben aber auch eine andere historische Geschichte, eine andere historische Situation mit der Säkularität. Europa hat einen langen Kampf hinter sich gegen auch religiöse, autoritäre Staatsstrukturen. Es gab die Französische Revolution, die Aufklärung, die Renaissance. Das hat eben die islamische Welt tatsächlich nicht gehabt, also aus eigener Kraft heraus. Die kemalistischen Reformen am Anfang dieses Jahrhunderts, sie kamen ja von einer Elite, die eben von oben herab diese Reformen eingeführt hat. Und durch die Bevölkerungsentwicklung und die Geschichte des 20. Jahrhunderts hier, wo Millionen von Menschen in Anatolien nicht teilhaben konnten an einer Modernisierung, ist es zu der heutigen Situation gekommen. Wir müssen das natürlich auch politisch verstehen mit Blick auf den Nahen Osten, auf die Einflüsse, die auf die Türkei von arabischen Ländern, von Iran, von anderen arabischen Ländern auch kommen. Und da ist ja auch jetzt viel Aufruhr. Es ist eine insgesamt sehr spannende welthistorische, sage ich mal, Situation. Was in der Türkei passiert, wird auch unbedingt Einfluss nehmen auf diese Länder in der Region. Insofern ist, dass die Türkei ihren eigenen Weg findet, jetzt nicht in Nachahmung von Westeuropa, aber einen eigenen originellen Weg findet, in die Moderne einzuschreiten, ohne zum Beispiel die Religion aufzugeben, liberal zu sein, ohne die historischen Werte nicht zu verlieren. Das ist die Lösung für die Türkei und das ist sehr spannend, ob es dieser Gesellschaft gelingen wird.
Aber wenn ich jetzt ein Beispiel machen darf, Händchen halten wurde in Ankara in der U-Bahn auf Moralplakaten als verbotene Handlung erklärt. Wie wurde das aufgenommen?
Ja, das ist ja mit überhaupt ein Punkt, der diese Proteste ausgelöst hat. In der U-Bahn küsst sich ein junges Pärchen. Es ertönt auf dem Bahnsteig, nicht in der U-Bahn selbst. Es ertönt aus dem Lautsprecher eine Warnung. Bitte sich benehmen, auf Moral achten. Das ist so wie Big Brother gewesen, ein Gefühl von auch beobachtet werden und das hat mit zu diesen Protesten beigetragen. Die jungen Leute haben eine Protestaktion organisiert am nächsten Tag. Es wurde im Internet dazu aufgerufen, dass man zu diesem Bahnsteig geht und sich demonstrativ küsst. Es sind einige nur Dutzende Pärchen hingegangen, haben begonnen, sich zu küssen. Aber was ist passiert? Eine Handvoll militanter Jugendlicher, fundamentalistischer, sind auch erschienen. Und sie waren sogar mit Messern bewaffnet und es kam zu Handgreiflichkeiten und zu Verletzten sogar. Insofern ist das sehr, sehr auch erschreckend, was hier passiert. Das Schlimmste könnte sein, dass es eben auf der Straße zu solchen mit Messern oder Stöcken bewaffneten Zusammenstößen kommt zwischen Demonstranten und fundamentalistischen Kreisen, sodass tatsächlich wir hier eine außerordentlich gefährliche Situation haben. Das ist nicht auszuschließen.
Für diese Islamisierung steht aber auch Ministerpräsident Erdogan, der beispielsweise Moscheen statt ein Atatürk-Kulturzentrum in Istanbul bauen will. Da zeigen sich dann die Widersprüche auch im Größeren.
Ja, es zeigen sich tatsächlich diese Widersprüche und sie haben große natürlich Symbolbedeutung. Was auch zum Beispiel zu diesem Aufstand beigetragen hat, war die Bemerkung von Erdogan selbst. Die Regierungspartei hat in einer nächtlichen Aktion im Parlament ein Verkaufsverbot für Alkohol nach 22 Uhr eingeführt. Daneben ist jetzt Alkoholwerbung in der Türkei in jeder Form verboten, also in Zeitschriften, im Fernsehen, nirgendwo. Alkoholfirmen dürfen nicht Festivals sponsern und andere kulturelle Aktionen. Das hat zum Beispiel auch die Alkoholfirmen zu größeren Anzeigen in den Zeitungen geführt. Weinhersteller klagen. Das ist natürlich eine sehr scharfe Maßnahme gewesen. Und er hat das begründet zum ersten Mal. Es hieß nämlich immer, die Türkei in anderen westlichen Ländern wie Amerika, Westeuropa sei das doch auch, um die Jugend zu schützen. Aber zum ersten Mal hat Erdogan vor seiner Abreise gesagt, ein Gesetz, das zwei Säufer gemacht haben, befolgt ihr ohne Protest, aber ein Gesetz, was unserer Religion entspricht, unsere Religion vorschreibt, wollt ihr nicht befolgen. Und mit diesen Säufern war der Republikgründer Atatürk gemeint. Und das ist mit ein ganz wichtiger Auslöser gewesen, dieser Proteste, weil die Leute sagen, okay, man kann auch Atatürk kritisieren. Im Rahmen der Demokratie muss natürlich auch das überhaupt kein Tabu mehr sein. Aber über ihn als einen Säufer zu sprechen, das wollen wir nicht hinnehmen.
Also es gibt da ein ganzes Bündel an Argumenten, an Einflüssen, die zu diesen Protesten und dann eben auch zur Breite der Proteste geführt haben. Das ist so der eine Hintergrund, der gesellschaftliche, der Wandel der Türkei. Den anderen habe ich aber auch noch gesehen in Istanbul selber. Dieser Gezi-Park, wo die ganzen Unruhen ihren Ursprung hatten, ist ja nur ein Beispiel. Da wird eine ganze Stadt umgebaut, da werden ganze Quartiere müssen weg. Kann man sagen, dass aufgrund des wirtschaftlichen Booms der letzten Jahre, dass Istanbul einfach zu schnell wächst, dass da zu viel passiert?
Ja, das kann man absolut sagen. Die Bewohner Istanbuls haben wirklich Angst darum, dass ihre gewohnte Umgebung sich zu schnell verändert und sie haben keinen Einfluss darauf. Das ist ja das Problem. Es gibt eine Bürgerinitiative, in der auch die Architektenkammer und die Städteplaner und andere teilgenommen haben, diese Taksim-Plattform. Sie haben versucht, immer Kontakt aufzunehmen zur Kommune Istanbul und auch zum Bauministerium und gesagt, wir wollen eine Mitbestimmung. Aber es ist nicht auf sie gehört worden. Es ist also allgemein in diesem Land das Gefühl bei Menschen und wir müssen auch sagen, es nehmen auch tatsächlich zum Beispiel verhüllte Mädchen an diesen Protesten, junge verhüllte Frauen an diesen Protesten teil, dass die Bürger weitgehend das Gefühl haben, man hört überhaupt nicht auf sie.
Das heißt, dass die Demokratie, Erdogan ist demokratisch gewählt in mehreren Wahlen, dass die Demokratie zwar stattfindet, aber dass diese Demokratie eben mehr heißen würde, als nur wählen zu gehen, eben auch heißen würde, mehr Mitsprache, die Bürger wollen sich beteiligen am Staat.
Absolut. Es ist eigentlich, wir können das, wenn wir das optimistisch sehen, tatsächlich so, dass zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte dieses Landes ist eine unglaublich schillernde, bunte, auch sehr witzige Bürgerbewegung, eine Zivilgesellschaft entstanden. Und sie sind präsent im Internet, sie stellen unglaublich witzige Videos ins Internet und sind eine wirklich sehr schillernde Bewegung. Und sie sagen, Demokratie ist nicht, dass wir alle 4 Jahre an die Urne gehen oder bei einem Referendum ab und zu mal um unsere Meinung gefragt werden. Demokratie hat eine Philosophie, ist eine Lebensweise. Und das soll doch endlich auch in der Türkei jetzt verwirklicht werden.
Zum Schluss, Frau Sabcolu, welche Zukunft geben Sie dieser Protestbewegung? Wird das schnell vorbei sein? Wie kommt das?
Ich glaube nicht, dass es schnell vorbei sein wird. Es hängt wirklich sehr stark heute Abend auch davon ab, wie der Ministerpräsident selbst, weil er hat alle Fäden in der Hand. Er regiert nicht nur über das Land, sondern über seine eigene Partei, ziemlich autoritär. Das heißt, sein Ton wird angebend sein, entscheidend sein. Und wir werden sehen in diesen nächsten Tagen, die Leute sind auch ein bisschen müde, sie wollen jetzt auch endlich mal nach Hause gehen, dass dieser Ausnahmezustand also auch beendet ist. Auch die Protestler sind langsam müde. Sie werden sich bei jeder Gelegenheit melden und sagen, wir lassen das nicht zu, wir wollen das nicht. Und man muss auch sagen, die Reaktionen der Weltöffentlichkeit, vor allem der westeuropäischen, mit der auch diese liberale Bevölkerung hier sich vernetzen möchte, diese Reaktionen werden sehr entscheidend sein, auch der Regierung hier den Weg zeigen, dass eine liberale Gesellschaft wirklich viel lebenswerter ist und viel schöner ist und auch wirtschaftlich gedeiht, geistig gedeiht. Das werden wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten sehen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.